Jesus Christus in mir. Jesus Christus im Zentrum von mir. Jesus Christus dann immer bei mir. Das impliziert das ja. Dass wenn Jesus in mir ist, dass er immer bei mir ist. Und das sagt sich so leicht. Und das glaubt sich auch irgendwie so leicht. Aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist so wenig durchdacht. Jesus Christus in mir. Jesus ist doch der Typ, der geboren wurde, der gekreuzigt wurde, der auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Johannes 16, da sagt er das ganz deutlich. Jesus sagt das selber. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch gesagt habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Jesus geht weg. Er verlässt die Erde. Er ist weggegangen. Wie kommen wir dazu, ihn trotzdem immer so omnipräsent zu wähnen, also immer anwesend? Im Kinderteil gerade eben, dieser so richtige und irgendwie doch komische Zuspruch, Jesus ist bei dir. Wenn du Angst hast, in den Keller zu gehen, erinnere dich daran, dass Jesus bei dir ist. Du brauchst keine Angst haben, weil Jesus ist immer da. Wie soll das funktionieren, wenn er doch weggegangen ist? Wer oder was ist Jesus Christus? Da habe ich noch gar nicht hin. Wer oder was ist Jesus Christus, dass er weggegangen ist und trotzdem da ist? Man hat unglaublich viele Bücher darüber geschrieben. Und es werden wahrscheinlich täglich neue Bücher dazu rausgebracht, wer Jesus ist, was er getan hat, wie er ist, was er ist und wie das funktioniert, dass er da ist, aber weggegangen und trotzdem hier geblieben. Und wo ist er denn jetzt überhaupt? Um zu wissen, ich will das nicht abschließen, ich kann es gar nicht abschließend hier behandeln heute Morgen. Kauft euch ein paar gute Bücher und dann wisst ihr immer noch nicht alles. Was ich gerne sagen möchte, ist, dass Jesus definitiv anders ist. Das steht schon ganz, ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Im Alten Testament, wo das Wort Jesus Christus nicht einmal vorkommt und wo unglaublich viele Kapitel noch bis zum Neuen Testament sind, da redet Gott von sich selbst schon im Plural. Man merkt, Gott ist komisch. Wer von sich selbst im Plural redet, der meint entweder seine Majestät und das majestätische Wir. Ich bin davon überzeugt und mit mir fast die gesamte christliche Theologie, dass Gott von sich im Plural spricht, weil er anders ist, weil er dreieinig ist, weil Gott nicht nur der Vater ist, sondern er ist auch der Sohn und er ist auch der Geist. Und trotzdem ist er nur einer. Es ist ein Gott, an dem wir glauben, der sich auf unterschiedliche Art und Weise uns zeigt. Und dieser Jesus Christus, der über die Erde gewandelt ist, der war im Anfang schon da. Bevor überhaupt irgendetwas war, war Jesus schon. War der Geist Gottes schon, der über dem Wasser schwebte. Dieser dreieinige Gott zeigte sich schon in der Schöpfung. Wir wollen Menschen machen. Wir sind einer und doch mehrere. Jesus war präexistent. Also bevor irgendetwas war, war er schon da. Ein Gott, eine Substanz und drei Personen. Das gibt so ein schönes Dogma. Una substantia, tre persone. Was das irgendwie deutlich machen soll, ist eins und doch drei und wir verstehen es nicht, aber wir müssen es auch nicht verstehen, weil wir sind nur Menschen. Wir sind nicht präexistent, wir sind nicht dabei gewesen. Das muss unsere Vorstellungskraft übersteigen, wenn wir über jemanden reden, der war, bevor Materie war. Bevor man irgendetwas zählen konnte, war dieser Jesus schon. Das muss uns überfordern, uns das vorstellen zu können, weil wir uns nun mal nur das vorstellen können, was wir irgendwie schon mal wahrgenommen haben, was wir schon mal gesehen haben, anfassen konnten, wo wir Erfahrung mit haben. Und mit diesem Jesus, der schon war, bevor irgendetwas anderes war, das ist zu viel. Und da bin ich sehr froh darüber, dass wir dann so Vokabeln haben wie Sohn Gottes, Jesus Christus, dass Jesus Mensch geworden ist, um ihn anzufassen, um ihn in unsere Vorstellungskraft, in unsere Vorstellungswelt hineinzubringen. Das ist wunderbar, das ist so liebevoll von Gott, dass er sich auf den Weg gemacht hat, dass er Teil dieser Welt wurde, Teil dieser dreidimensionalen Welt, wo er keine Ahnung wie viele Dimensionen eigentlich hat, wird er Teil dieser Welt, unserer Vorstellungskraft, unseres Auffassungsvermögens. Und in diesem Abschnitt seiner Existenz, in der er als Jesus Christus durch diese Welt gegangen ist, da können wir eine Ahnung, eine Vorstellung von Jesus, von Gott bekommen. Können ihn anfassen, können ihn begreifen, wohlwissentlich, dass er vorher schon war, hinterher noch sein wird. Und das wird uns definitiv überfordern. Und das brauchen wir, glaube ich, können wir gar nicht verstehen. Und trotzdem können wir ihn erleben, können wir ihn anfassen. War er Mensch, wurde er Fleisch und Blut. Dieses Fleisch und Blut werden, haben Matthäus und Lukas mit der Geschichte in Bethlehem beschrieben. Diese wunderschöne Weihnachtsgeschichte mit dem Stall und den Hirten und was man so kennt. Für Markus, der hat das völlig ausgespart in seinem Evangelium. Da war Jesus halt einfach da. Wahrscheinlich hat er das mit den Schafen nicht so spannend gefunden. Auf jeden Fall hat er da nicht seinen Fokus drauf gelegt. Da war Jesus einfach da. Und Johannes hat, glaube ich, versucht, Worte für das vollkommen Unaussprechliche zu finden. Für das, dass der war, auf einmal ist und irgendwie immer sein wird. Und er schreibt in dem sogenannten Johannesprolog, ganz am Anfang seines Evangeliums: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ihr merkt, schräg. Deshalb war im Anfang, dasselbe, also dieses Wort, das war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Da war ein Wort, was schon immer da ist. Und es war auch irgendwie ein Licht und das kam zu uns in die Welt. So beschreibt Johannes das, was Weihnachten passiert ist. So beschreibt Johannes, dass Gott sich auf den Weg in unsere Welt gemacht hat. Ein Licht in der Finsternis. Erinnert euch nochmal an den Keller und Beate. Wie wunderbar das passt, dass wenn du Angst im Keller hast, dann ist da ein Jesus, ein Licht, das da ist, was in dieser Welt leuchtet und da, wo du dich in Finsternis fühlst, egal ob es im Keller ist, egal ob es in der Nacht ist, egal ob es die Finsternis deiner Seele ist, deiner Einsamkeit, da ist ein Licht. Da ist ein Licht, das scheint, was in diese Welt gekommen ist. Da ist Jesus Christus, der zu uns gekommen ist und der scheint. Was passiert, wenn Licht in Finsternis angeknipst wird? Die Finsternis ist weg. Das Bedrohliche verschwindet in dem Moment, in dem Jesus da hineinkommt. Das Bedrohliche der Welt wird aufgehoben, verschwindet, ist nicht mehr da, wenn Jesus da ist. Und wenn du dich einsam fühlst, wenn du dich alleine fühlst, wenn du diese Dunkelheit um dich herum spürst, lass heute der Tag sein, in dem du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, ich will nicht allein sein, ich will diese Finsternis nicht spüren. Jesus macht das Licht an. Ich verspreche dir, Jesus macht das Licht an und es wird ein Unterschied sein, ob du mit Jesus oder ohne Jesus lebst. Jesus Christus, das Wort Gottes, das ich mache das Licht an, ich sorge dafür, dass du gesehen wirst, ich sehe dich. Jesus ist das Wort Gottes, was man ganz einfach mit den drei wichtigsten Worten der Menschheit sagen kann: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dieses Wort Gottes zu dir, das ist Mensch geworden. Jesus ist die menschgewordene Liebeserklärung Gottes an dich. Und sie hört nicht auf, nur weil dieser Mensch Jesus nicht mehr unter uns wohnt. Dieses Wort ist einmal gesprochen und Jesus oder Gott der Vater, dein dich liebender Vater, er hat dieses Wort nie zurückgenommen. Ich liebe dich. Ich, Gott, liebe dich. Was macht eine Liebeserklärung mit uns? Sie ändert alles. Eine Liebeserklärung ändert alles. Deswegen haben Teenager so große Schwierigkeiten, ihrem Angebeteten, ihrer Angebeteten ihre Liebe zu gestehen, weil es alles verändert. Wenn du sagst, du, ich bin in dich verliebt, dann öffnest du dich komplett und dein Gegenüber kann alles mit dir machen. Dein Gegenüber kann dein Leben zum schönsten Leben auf der Welt machen und er kann alles innerhalb von einem Wimpernschlag zerquetschen und zermalmen und dich wie ein Häufchen Elend in der Ecke zurücklassen. In dem Moment, in dem du sagst, ich liebe dich, hat der andere unglaubliche Macht über dich, über dein ganzes Leben, weil eine Liebeserklärung so bedeutsam ist. Ich habe meiner damaligen Freundin, meiner jetzigen Frau mit 14 Jahren gesagt, ich liebe dich. Und sie hat gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bevor ich darauf antworten kann. Und es war die schrecklichste Nacht meines Lebens, weil ich hing in dieser Luft. Und dann kamen die schönsten Worte, die meine Frau mir jemals gesagt hat, ja schon. Das soll so viel wie heißen, ja, ich mag dich auch mehr als nur mögen. Und das war das Schönste, was ich erlebt habe. Ihre Liebeserklärung an mich. Eine Liebeserklärung ändert alles. Ich weiß noch genau, wie mein Jüngster vor einem halben Jahr das erste Mal gesagt hat, Papi, er nennt mich nie Papi. Ich wusste, jetzt kommt irgendwas Bedeutsames. Papi, ich liebe dich. Ich habe so geheult, geflennt. Es war so schön, wenn ein Vierjähriger, er ist erst vier, wenn der vor allem steht und sagt, Papi, ich liebe dich. Einfach so, es gab keinen Grund. Er wollte es mir einfach nur mal sagen. Es ändert alles. Und Gott hat in Jesus Christus dir gesagt, ich liebe dich. Alle großen Geschichten der Menschheit drehen sich irgendwie um eine Liebesgeschichte, um eine Liebeserklärung. In jedem Hollywood-Film, und wenn es nur darum geht, dass Roboter sich gegenseitig erschießen, irgendwo in diesem Film taucht irgendwo eine Liebesgeschichte auf, wo zwei Leute am Ende Ja zueinander sagen. Oder auch nicht, auch solche Filme gibt es. Aber diese Liebeserklärung, die ist in jeder Geschichte drin, weil das unser Leben ausmacht. Das ist so bedeutsam für uns Menschen. Und Gott sagt in Jesus Christus, durch Jesus Christus, ich liebe dich. Ich nehme dich an. Ich mache meine Arme ganz weit und wünsche mir, dass du zu mir kommst. Und ich gebe dir die Macht, nicht zu kommen. Du kannst mich hier ganz blöd stehen lassen, aber ich stehe hier mit offenen Armen und du darfst zu mir kommen. Ich möchte dich annehmen. Ich möchte in Beziehung mit dir leben. Ich möchte deine Nähe. Ich möchte mit dir verbunden sein. Dieses Verbundensein, das nimmt Jesus in Johannes 15 noch einmal auf und spricht hier von einem Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Da sollte eine Rebe kommen. Kommt nicht, egal. Eine Abhängigkeit von Traube, von Rebe und Weinstock. Eine Verbundenheit, die Leben hervorbringt. Damit vergleicht Jesus die Verbundenheit, die er sich mit uns wünscht. Wir sollen mit dieser Liebeserklärung verbunden sein. Wir sollen sie verinnerlichen. Sie soll unser Leben ausmachen. Denn dann bringen wir viel Frucht. Wir dürfen in den weit ausgebreiteten Armen von Gott ankommen, uns von ihm umarmen lassen, dort andocken, und mit diesem Gott, mit dem Göttlichen, mit dem Ewigen in Verbindung stehen. Und das gibt uns Bedeutung. Jesus schreibt hier davon, dass das Frucht bringt, dass unser Leben fruchtbar wird. Fruchtbar im Sinne von, es hat einen Effekt. Es bleibt etwas übrig davon. Es ist nicht egal, ob du lebst oder nicht. Es ist keine Daseinsbefristung, die man ja, die sitzt man halt ab und wartet, dass irgendwann der gnädige Tod kommt und dann ist halt Ende. Ein Leben in Verbindung mit Gott ist so unglaublich viel mehr, weil es eine Verbindung mit Gott ist, dem lebensspendenden Gott, dem Gott, der sein Ich liebe dich gegeben hat. Dein Leben wird sinnvoll, wird schön, wird bedeutsam, wenn du auf seine Liebeserklärung reagierst und in die Verbindung mit Gott gehst, bei ihm andockst und das verinnerlichst. Du führst kein, ich sag's mal ganz böse, kein mickriges, menschliches Leben, was vielleicht irgendwo auf irgendeiner Facebook-Seite noch Beachtung findet, weil das wurde halt archiviert und dann, das gab's mal. Sondern du kannst einen Unterschied in dieser Welt machen, weil Gott diese Welt verändern möchte und immer dabei ist, diese Welt zu verändern. Und alles das, was mit Gott in Verbindung kommt, wird verändert und bringt Frucht. Allein die Tatsache, dass du mit Gott verbunden bist, bringt Veränderung und Frucht hervor. Paulus schreibt über diese besondere Verbindung und über den Unterschied zwischen einem menschlichen Leben und diesem Leben in Verbindung mit Gott, schreibt er in Galater 2 eine schöne Abhandlung, dass wir versuchen können, nach menschlichen Maßstäben und nach menschlichen Gesetzen versuchen, irgendwie einen Unterschied zu machen, eine Ewigkeit zu erreichen, einen besonderen Status vor Gott zu bekommen, gerecht zu werden vor den Augen Gottes und vor der Welt. Wir können uns noch so anstrengen, schreibt er, das wird nichts. Wenn wir versuchen, richtig gut zu leben und das Gesetz zu erfüllen, da ist er in dem jüdischen Kontext, also ein besonderes Leben zu führen und uns an jedes einzelne Gesetz zu halten, das wird nicht klappen. Wir werden durch das Gesetz umkommen, schreibt er ganz drastisch. Und dann schreibt er, ich bin dem Gesetz bin ich gestorben, aber ich lebe noch, in Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus in mir. Da haben wir das, diese Verbundenheit, diese innigste Verbundenheit mit Jesus Christus. Er lebt in mir. Das Gesetz, das bringt den Tod. Ich bin gestorben durch das Gesetz, schreibt er. Aber ihr seht ja, ich kann noch schreiben, also lebe ich offensichtlich noch. Aber ich lebe nicht selbst, sondern ich lebe, weil Christus in mir lebt. Christus ist da die Essenz des Lebens. Christus ist der Weinstock, der Lebensspender, das Eigentliche, um das es geht, nämlich Gottes fleischgewordene Liebeserklärung an mich, an dich. Und wenn du die Liebeserklärung verinnerlichst, dann erlebst du diese Gnade, die da ist. Nicht irgendein Gesetz, nicht irgendeine Vorschrift, nicht irgendwie das und das musst du machen, so und so musst du dich verhalten und immer lieb sein, immer brav sein. Das schaffst du eh nicht. Du brauchst Gnade. Und diese Gnade ist ein Liebesgeschenk Gottes an dich. Und er schenkt das freiwillig und so gerne, weil er dich wirklich liebt. Daraus entsteht Leben. Daraus wird ein besonderes Leben. Das darf, möchte in dir leben. Voller Freude, echtes Leben mit Sinn. Jesus kommt in diese Welt. Jesus kommt zu Weihnachten als Baby in diese Welt und er beendet damit die Einsamkeit der Menschheit. Er schafft die Verbindung zu Gott. Er setzt sein Ich liebe dich in die Welt. Er möchte dich. Er möchte deine Einsamkeit beenden und er möchte dich in Verbindung mit sich bringen. Sei eine Rebe und lass Christus dein Weinstock sein. Geh diese Verbindung mit Jesus ein und leb das Leben in Fülle. Lass Christus in dir sein. Und was heißt das praktisch? Was heißt das, mit Christus in Verbindung zu sein, Christus in einem Leben zu lassen? Ganz sicher, erstmal, dass du nicht alleine bist. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Angst, die wir Menschen in uns herumtragen. Wir haben gerade eben im Kinderteil Ängste gesammelt. Was war das? Das war Dunkelheit. Das war nachts zu sein. Das war tatsächlich Einsamkeit. Das war in einer blöden Situation zu sein, die man nicht unter Kontrolle hat. Warum? Weil man sich da alleine fühlt. Da passiert irgendetwas und ich stehe daneben und es passiert über mich hinweg. Ich fühle mich einsam und überwältigt von dem, was da ist. Alle Ängste haben etwas mit Einsamkeit zu tun, mit dem Alleinefühlen, dem Ausgeliefertsein. Und Jesus kommt in diese Welt und er möchte in dir sein, mit dir verbunden sein und diese Einsamkeit beenden. Christus in dir bedeutet, du bist nicht alleine. Du hast eine Kraft von oben, eine Verbundenheit mit Gott. So wie dieser Jesus Christus, der in dieser Welt gewandelt ist. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, was es bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Er ist ein wunderbares Vorbild darin, mit Gott diese innige Verbindung zu haben, Gott in mir zu tragen, innig vertrauensvoll mit ihm unterwegs zu sein, mit wahnsinnigen Auswirkungen, Früchten auf das Leben. Bei Jesus ist jede Geschichte, die wir heute lesen können, ist ja Auswirkung. Es ist eine wunderbare Geschichte darüber, was passiert, wenn ein Jesus Christus in Verbindung mit Gott steht und in dieser Welt herumwandelt. Da werden Menschen gesund, da werden Menschen glücklich, da bekommen Menschen Hoffnung, da passiert Heilung, da passiert das. Diese unglaubliche Jesus-Geschichte, die wir 2000 Jahre, nachdem sie passiert ist, immer noch lesen und verfilmen und erzählen und die uns immer noch zum Staunen bringt. Jesus ist da ein Vorbild für uns, was es heißt, in Verbindung mit Gott zu stehen. Ja, wird man jetzt sagen, Jesus ist ja auch Gott, das ist ein bisschen dick. Für ihn ist es ja einfach, mit Gott in Verbindung zu sein, weil er muss ja nur er selbst sein. Denkt man, erstmal, ja, er muss nur er selbst sein, nur dieser Mensch Jesus, der von dem Vater geliebt ist. Weil Jesus hat auf alles Göttliche verzichtet, als er in diese Welt gekommen ist. Ich bin mir absolut sicher, dass das Mini-Baby Jesus, was da gerade frisch geboren war, noch kein Wort Hebräisch, Griechisch, Aramäisch oder sonst was sprechen konnte. Wahrscheinlich nicht mal Latein. Der konnte sich nicht mal mit den Römern unterhalten. Der konnte nix. Der konnte nur schreien. Er hat auf alles Göttliche verzichtet. Er wurde ganz Mensch. Er war ganz bestimmt nicht omnipotent. Er konnte nicht alles. Er war sicherlich ein Baby, was geschrien hat, wo Maria zwischendurch mal dachte, gut, dass ich dich so lieb hab. Sonst weiß ich auch nicht, was hier passieren würde. Wenn so ein Kind schreit und schreit und Hunger hat und gewickelt ist und satt ist und trotzdem schreit. Warum macht Jesus denn nicht einfach das, was es braucht, dieses Baby, wo er doch Gott ist? Weil er auf alles Göttliche verzichtet hat. Er war nicht omnipotent, er war auch nicht omnipräsent. Er war nicht immer überall, als er Mensch war. Der 12-jährige Jesus, den hat Maria gesucht. Wo bist du? Offensichtlich nicht überall, sondern irgendwo im Tempel. Und dafür gab es richtig Stress, weil er ist abgehauen und war nicht mehr da, wo er sein sollte. Er hat auf göttliche Attribute verzichtet. Und trotzdem, nein, gerade deswegen ist Jesus so ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen mit Gott in Verbindung sein können. Weil auch er musste die Verbindung mit Gott suchen. Er hat sich zurückgezogen und hat Zeiten gesucht, in denen er mit dem Vater besondere Momente hatte, mit denen, wo er mit Gott auf Tuchfühlung ging, wo er aufgetankt hat, wo er mit Gott gesprochen hat, wo er Gott gehört hat, wo er wie eine Rebe mit dem Weinstock verbunden war und Frucht bringen konnte. Und was für Frucht! Was für eine Kraft, was für eine Stärke er hatte, was für eine Gewissheit er gehabt haben muss, dass das, was er da durchleiden muss, dass das richtig ist, dass das Bedeutung hat, was für eine Bedeutsamkeit Jesus durch die Verbindung mit dem Vater bekommen hat, was er für einen Unterschied in dieser Welt gemacht hat, weil er mit dem Vater verbunden war. Und das bedeutet nicht, dass das easy ist. Gerade das können wir bei Jesus lernen. Es ist nicht einfach, das Leben, selbst wenn du mit Gott in der innigsten Beziehung stehst, die man sich vorstellen kann. Selbst wenn du mit der Quelle der Liebe und des Lebens verbunden bist und vielleicht gerade dann kann dein Leben echt hart werden, denn Jesus wurde von allen Menschen verlassen. Er wurde verraten und verkauft. Selbst von den Menschen, die er seine Freunde genannt hat. Das hat ihn dazu gebracht, irgendwann mal zu sagen, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat Jesus getan. Er hat für seine Freunde sein Leben gelassen. Und was waren das für Freunde? Die haben ihn verkauft für 30 Silberstücke. Haben die sein Leben beendet. Und als es ihm am dreckigsten ging, als er irgendjemanden brauchte, da haben diese Freunde gesagt, oh, den kenne ich gar nicht. Das ist mir zu heiß, da behaupte ich mal lieber, dass ich nicht der bin, der ich eigentlich bin. Ich verleugne diesen Jesus. Für diese Freunde hat Jesus sein Leben gegeben. Er hat sein Leben, er hat solche Liebe gehabt, dass er sein Leben für diese Freunde gegeben hat, die ihn verraten und verleugnet haben. Als das Todesurteil schon gesprochen war oder direkt während es gesprochen wurde, haben die Freunde sich zurückgezogen und haben gesagt, da musst du alleine durchgehen. Und für die hatte Jesus genug Liebe, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Wie viel unglaubliche Liebe ist das, bitteschön. Dass die Freunde nichts bringen konnten, sogar noch enttäuscht haben. Und Jesus hatte trotzdem genug Liebe, um sie zu lieben, um bis ans Äußerste zu gehen mit seiner Liebe. Die Verbundenheit mit Gott, die befähigt zum Lieben. Da ist so viel Liebe in dieser Liebeserklärung Gottes, dass sie ausreicht, dass sie hilft, bis ans Äußerste zu gehen. Die Verbundenheit einer Rebe zum Weinstock, die sorgt dafür, dass immer wieder Liebe nachkommt, dass du an der Quelle der Liebe angedockt hast. Christus in dir, Christus im Zentrum von mir. Das bedeutet, mit der Quelle der Liebe verbunden zu sein. Wofür stand Jesus, wenn man ihn auf zwei Sätze irgendwie reduzieren müsste? Was könnte man dann über Jesus sagen, über jemanden, der die Liebeserklärung Gottes selbst war und der in der innigsten Verbindung mit dem Vater, mit der Quelle der Liebe stand, die man sich vorstellen kann. Er hat über sich selbst gesagt, er ist in diese Welt gekommen, nicht um irgendetwas von dem Gesetz aufzuheben, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und über das Gesetz sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wenn man einen Satz über Jesus sagen möchte, dann eben den, Jesus hat Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, mit allem, was er ist, geliebt. Er hat die Liebe des Vaters gespürt, angenommen und zurückgeliebt. Und er hat seinen Nächsten geliebt wie sich selbst. Das Doppelgebot der Liebe aus Matthäus 22. Darin ist das gesamte Gesetz erfüllt, sagt Jesus. Das ist alles, um das es geht. Dass wir vom Vater geliebt sind, in einer Liebesbeziehung mit ihm stehen und dass wir diese Liebe weitergeben. Liebe zu Gott, Jesus als die menschgewordene Liebeserklärung, die annehmen, zu erleben, zu spüren, zu akzeptieren, sich darüber zu freuen, dass er uns nahe kommt. Und diese Liebe, die wir dabei erleben, die wir dabei empfangen, weitergeben, austeilen, so wie Jesus es getan hat. Christus im Zentrum von mir, das heißt zu verinnerlichen, ich bin geliebt. Christus in mir bedeutet, in mir zu tragen, ich bin geliebt. Egal, was ich getan habe, egal, was ich tue, egal, wie ich bin, egal, wie ich morgens im Spiegel aussehe, egal, was um mich herum passiert, ich bin geliebt. Und diese Liebe reicht für Gott und die ganze Welt. Die Liebe, die wir am Weinstock bekommen, die reicht aus, um Gott zurückzulieben und die ganze Welt zu lieben, wie Jesus das getan hat. Diese Liebe, die fließt über in uns, die befreit uns, die befähigt zur Nächstenliebe, die erbaut nicht nur uns, sondern auch unseren Nächsten. Sie reicht aus, sie hört nie auf. Sie ist unendlich. Christus im Zentrum von mir bedeutet mein ganzes Leben, mein Alltag, in der Gewissheit zu leben, dass ich geliebt bin und dass ich Liebe habe für meine Familie, für die Leute in meinem Beruf, in meiner Ausbildung, mein Hobby, mein Ehrenamt, meine Beziehung, im Zug, bei Aldi, an der Kasse, an der Kühltheke, auf dem Schulhof, im Kühlregal, im Wartezimmer, wo auch immer. Wo auch immer ich bin, da bin ich geliebt Und da kann ich Liebe weitergeben. Da kann ich mich investieren für den anderen. Da könnte ich so weit gehen, dass ich mein Leben ganz und gar zurückstelle für den anderen. Dass ich den anderen mehr achte als mich selbst, so wie Jesus das getan hat. Christus in mir, Christus im Zentrum von mir, heißt zu wissen, ich bin geliebt und ich kann lieben. Und Gott, das ist zu groß. Es ist zu groß, um es wirklich zu verstehen, aber du hast es vorgemacht, Gott. Du bist Mensch geworden aus lauter Liebe und du hast uns damit die größte Liebeserklärung gemacht. Du hast gesagt, ich möchte bei dir sein, ich möchte in deinem Leben eine Rolle spielen. Ich breite meine Arme aus und hoffe auf ein Ja von dir. Jesus, und danke, dass du uns das damit so einfach gemacht hast, Ja zu sagen, weil wir nichts dafür tun müssen. Weil du uns schon geliebt hast, bevor wir dich kannten, bevor wir waren, hast du uns schon geliebt. Danke dafür. Und danke, dass du das in uns verinnerlichen möchtest, dass du das in uns wachsen lassen willst, diese Erkenntnis. Geliebt und angenommen, bedingungslos. Und danke, dass uns das befähigt, Liebe weiterzugeben. Weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass Menschen uns lieben. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass Menschen uns toll finden, uns zujubeln, immer an unserer Seite sind, weil du das tust. Du jubelst uns zu, du stehst uns bei, du sagst bedingungslos Ja zu uns. Und wir dürfen uns Jesus als Vorbild nehmen und absolut in deinem Liebesstrom fließen, gleiten, schwimmen und Liebe weitergeben, bis ans Äußerste. Und Jesus, ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du jedem hier hilfst, vor Augen führst, wo wir in der kommenden Zeit, wo wir heute Nachmittag unsere Familie lieben können, so wie du sie liebst, so wie du uns befähigst, sie zu lieben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem hier jetzt eine Möglichkeit auftust, diese Liebe, die wir von dir bekommen, heute Nachmittag in der Familie weiterzugeben. Und Jesus, dann kommt der Montag. Mit Arbeitskollegen, mit Stau, mit Stress, mit anstrengenden Menschen. Wen dürfen wir am Montag lieben? Für wen möchtest du uns Liebe geben, dass wir sie weitergeben können? Zeig du uns konkret eine Person und eine Situation, wie wir die Liebe zeigen können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns am Montagmorgen daran erinnerst, den Mut aufzubringen, die Worte zu finden, die Situation zu suchen, in der wir diese Person lieben können. Und ich bitte dich, dass du uns in der nächsten Woche auch eine Situation schenkst, in der wir erleben, wie deine Liebe, die wir in uns tragen dürfen, für die ganze Welt reicht, für irgendjemanden, den wir noch gar nicht kennen. Vielleicht hast du irgendein Bild, irgendeine Idee, irgendeinen Eindruck, einen Impuls gerade jetzt für eine Situation oder für einen Menschen, den wir noch nicht kennen, den wir nicht vor uns sehen können, indem wir deine Liebe weitergeben können, ein Wort der Ermutigung, einen lieben Blick. Gott, dass wir in dieser Woche erleben können, dass deine Liebe wirklich ausreicht, dass wir sie weitergeben können, dass das ganz praktisch ist, dass du uns liebst und wir dich in uns tragen. Danke, Jesus Christus, dass du die fleischgewordene Liebeserklärung des Vaters bist. Dass dein Ja zu uns so felsenfest und offensichtlich ist, dass wir das glauben können, dass wir es erleben dürfen, dass wir spüren können, wie das Licht in unserem Leben angeht, wenn du da reinkommst. Und danke, dass dein Licht in uns leuchtet. Und da, wo wir leuchtend durch die Finsternis gehen, da verschwindet die Finsternis auch für die Menschen um uns herum. Danke Gott, dass wir deine Liebe, dass wir dich in uns, in diese Welt hinaustragen dürfen. Danke, dass die vor uns liegende Woche eine Woche voller Liebe ist. Danke, dass du unser Zentrum sein möchtest und sein kannst. Amen. Und da, wo wir Jesus Christus den Mittelpunkt in unserem Leben sein lassen in dieser Woche. Und das heißt, wo wir im Mittelpunkt unseres Lebens haben, dass wir geliebt sind. Bedingungslos und ohne Ende. Da sind wir gesegnet, da können wir ein Segen für andere sein und diese Liebe weitergeben, weil Gottes Liebe immer nachfließt. Wir können nicht leer laufen, wenn wir an Gott angedockt sind. Und ich möchte uns unter den Segen unseres allmächtigen, allgegenwärtigen Gottes stellen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die lieben dich. Und sie sind in dir und mit dir und gehen durch diese Woche. Und Gott wird seine Liebe immer wieder nachfließen lassen, sodass du ein Segen sein kannst unter seinen liebevollen Augen. Amen. Eine gute und gesegnete Woche euch allen.